die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Sie Hilfe brauchen, wen fragen Sie? Wenn Ihnen das Herz schwer ist, weil Sie sich grämen oder sogar schämen, wirklich versagt haben, mit wem können Sie darüber reden? Sind es die Menschen, mit denen Sie zusammen im Gottesdienst sitzen? Die guten Bekannten, Freundinnen und Freunde aus der Kirchengemeinde? Ich würde wohl zaudern, obwohl es viele Menschen in der Kirche gibt, zu denen ich wirklich Vertrauen habe. Es ist eben so, um Hilfe bitten, Schmerzhaftes, Peinliches zur Sprache bringen, das ist für uns alle wohl schwierig. Da verliere ich sozusagen mein Gesicht, liefere mich aus und wer weiß, was dann über mich geredet und gedacht wird. Wie gut, dass es heutzutage professionelle Hilfe gibt. Eine Dienstleistung, für die wir bezahlen und nicht irgendwie in der Schuld bleiben. Suchen Sie sich professionelle Hilfe. So wird allen geraten, die in Seelennot sind und den Kranken sowieso. Ist ja auch gut so. Unser Predigttext heute entwirft allerdings doch noch eine andere Vision. Der Apostel Paulus stellt sich vor, dass die christliche Gemeinde eine Gemeinschaft sein könnte, in der niemand vor dem anderen sein ordentliches Leben beweisen muss. Niemand mit seiner Schwäche allein bleibt. Eine Gemeinschaft unbedingten gegenseitigen Vertrauens, wo alle in ihrer Gebrochenheit und Schwäche heil sein dürfen. So heißt es im 5. Kapitel des Jakobusbriefs. Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ehrlich gesagt, liebe Gemeinde, beim ersten Hören dieser Verse zuckte ich doch zurück. Da habe ich vor Augen so eine puritanische Gemeinde, wie sie uns manchmal ja in Filmen noch vorgeführt wird. Sehe 6 streng blickende Männer und Frauen um ein Krankenbett versammelt, wie sie mich mit langen Gebeten quälen und von mir ein Sündenbekenntnis verlangen. Als ob es mir nicht schon schlecht genug ginge, wenn sie nur endlich wieder verschwinden wollten und ich in Frieden vor mich hinleiden könnte. Aber vielleicht behagt mir auch die mildere Vision dieser Szenarios gar nicht so unbedingt, wenn mir die freundliche Frau vom Besuchsdienst eine Suppe bringt und dabei das Chaos in meiner Küche bemerkt, oder der Seelsorger vorbeikommt und mir etwas vom Sinn von Krankheit und Krise erzählt, wo ich doch gerade nur eine blöde Serie im Fernsehen gucken will. Irgendwie habe ich sie doch ganz schön noch in den Knochen, die Erfahrung einer Kirchengemeinde, die vor allem gut bürgerlich ist und wo es sich doch empfiehlt, zu den Leistungsstarken zu gehören und nicht zu den Peinlichen und Schwachen. Schließlich In meiner Kindheit und Jugend herrschten in der Gemeinde noch harte Maßstäbe. Da galt ja eine Scheidung noch als sehr peinlich. Und über Homosexualität wurde gar nicht erst geredet. Und wenn das heute anders ist, dann war es ja nicht die Kirche, die solche Öffnung in unserer Gesellschaft ermöglicht hat. Schade ist das. Was für ein Traum wäre das gewesen? Kirche als Vorläuferin der Freiheit, der Großzügigkeit, des vorbehaltlosen Miteinanders. Vielleicht hatte der Apostel Jakobus ja diese Vision. Ein bisschen utopisch, aber eben doch richtungweisend. Ich schaue noch mal genauer hin. Am Anfang und über allem steht bei ihm ja das Beten. Beten im Leid, beten auch in guten Tagen. Beten, nicht nur Gebete aufsagen, sondern wirklich betend leben. Das ist doch verbunden sein mit Gott, dem Schöpfer und Bewahrer allen Lebens. Nicht einfach bei sich bleiben mit allen düsteren und allen stolzen Gedanken, sondern in Beziehung bleiben zu dem, von dem wir unser Leben empfangen und alle anderen auch. Wo uns das gelingt, da können wir uns selbst wohl nicht mehr ganz so wichtig nehmen, wie wir es sonst tun. Wo es gelingt, dürfen wir uns wohl aufgehoben wissen in einer größeren Liebe und Weisheit, als wir sie sonst in unserem Miteinander wohl erfahren, in einer ernstlichen Beziehung zu Gott muss ich kein Gesicht wahren, muss ich mir selbst und auch anderen nichts vormachen. Vielleicht kann ich dann stark genug sein, um mich auch in meiner Schwäche zu zeigen. Mutig genug, um meinen Mitmenschen etwas zuzumuten. Die meisten helfen ja gern, helfen dürfen. Das bedeutet schließlich, einem anderen nah sein dürfen. Das ist vielleicht gar keine Belastung, sondern sogar ein Geschenk, wenn ich mich traue, um Hilfe zu bitten. Und genauso ist es ja nicht selten für alle befreiend, wenn eine den Anfang macht und sich traut, nicht nur von den eigenen Erfolgen zu reden, sondern auch von dem, was richtig falsch gelaufen ist, vom Nichtkönnen und Versagen. Dann müssen auch die anderen nicht mehr so perfekt sein. Man kann miteinander lachen und weinen. Größere Offenheit wird möglich, mehr Nähe. Nur eben, um mich zu trauen, brauche ich wohl nicht nur Gott vertrauen, sondern auch Menschen, die mir das Zutrauen nicht schwer machen, von denen ich vermuten darf, dass sie ein weites Herz haben, die auch nicht gleich denken, oh, wie furchtbar, die Arme. Denn tatsächlich, solches Mitleid von oben herab kränkt ja doch erst recht. Und da stellt sich dann auch die Frage, wie bin ich denn selber? Bin ich jemand, dem andere ihr Leid zutrauen können, ohne fürchten zu müssen, dass sie mir gleich unter die allzu bedauernswerten fallen? Kann ich zuhören, ohne zu urteilen, helfen, ohne mich überlegen zu finden? Wahrscheinlich kann ich das nur, wenn ich etwas von den Brüchen des Lebens weiß. Traue ich mich, Schwäche zu zeigen und anderen zuzumuten? Bin ich jemand, dem die anderen trauen können, wenn sie Schwäche zeigen? Beides gehört wohl zusammen. Und wenn es so ist, dann mag eine heilende Nähe entstehen, heilsame Gemeinschaft. Es ist nicht die Gemeinschaft der Menschen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern die Gemeinschaft derer, die sich auch in ihrer Schwäche nicht voreinander fürchten müssen. Ein bisschen utopisch, aber richtungweisend. Das Gebet des Gerechten vermag viel, verspricht uns der Apostel Jakobus. Und vielleicht sollten wir lieber sagen, das richtige Beten vermag viel. Das Beten, das sich Gott wirklich zuwendet. Im Leid die Öffnung sucht, im Glück die Dankbarkeit nicht vergisst und sich im einen wie im anderen verbunden weiß mit den Mitmenschen. Tatsächlich kommt das ja in unseren Gottesdiensten immer alles vor, wenn wir zu Beginn unsere Schuld bekennen, unser Fernsein von Gott. Wenn wir dann Psalmen beten und singen und unsere Zuversicht zum Ausdruck bringen und am Ende miteinander Fürbitte halten, uns verbinden mit all den anderen in Not. Und wenn das alles auch im alltäglichen Leben vorkommt, dann vermag es gewiss viel. Zum Schluss noch ein Gegenbild zu den 6 gestrengen Ältesten, die um das Krankenbett herumstehen. Eine kleine Geschichte, die die Rabbinerin Delphine Auvilleur erzählt und die mir ein leuchtendes Beispiel dafür ist, wie Trost, wie heilende Solidarität wirklich gehen mag. Als Kind, erzählt sie, war sie öfter eifersüchtig auf ihren Bruder. Und der bekam einmal einen Chemiekasten geschenkt, mit dem er Spielzeugfiguren aus Kunstharz gießen konnte. Das kleine Mädchen schlich um diese Figuren um und konnte es nicht lassen. Einmal biss sie in eine dieser Figuren hinein, biss ein Stückchen ab und verschluckte es. Und dann hatte sie große Angst. Sie war gewiss, jetzt muss sie an diesem giftigen Zeug sterben und traute sich nicht, von ihrer Dummheit zu erzählen. Lag wach, weinte, versuchte zu beten, lieber Gott, wenn ich nicht sterben muss, dann. Irgendwann in der Nacht wurde sie gehört. Der Großvater kam an ihr Bett und weil sie ja nun schon so sicher war, dass sie sterben müsste, erzählte sie ihm den Biss in der Kunstharzfigur. Der Großvater sagte gar nichts, ging ins Wohnzimmer, holte eine Kunstharzfigur, biss seinerseits sein großes Stück davon ab und schluckte es runter. Kleine Delphine konnte einschlafen. Sie war nicht mehr allein mit ihrer großen Furcht. Klar, überlebt haben sie es beide. Ob wir das können, nicht drüber stehen und erklären, sondern mit denen sein, die sich grämen und schämen, einander heilen? Amen.